NDR Info. Themen des Tages.
Mit Klaas Christoffersen, guten Abend. Anpfiff heute um 21 Uhr in Dortmund. Die deutsche Fußballnationalmannschaft tritt im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen Dänemark an. Hier im Norden, in der deutsch-dänischen Grenzregion, ist das eine Partie, bei der sich Anhänger beider Mannschaften finden. Zum Beispiel in Flensburg, wo das Nachbarland nur einen Katzensprung entfernt ist und es auch eine dänische Minderheit gibt. Wo die Menschen in der Stadt das Match der Nachbarn öffentlich gemeinsam anschauen können, das berichtet jetzt Per-Axel Kröske.
Das größte Public Viewing in Flensburg läuft dort, wo sonst viele Dänen für die SG Profi-Handball spielen, in der Campushalle. Hier ist der Eintritt frei, genauso wie in der Diskothek Phono an der Schiffbrücke. Dort schließt sich eine Party an. Die ist dann nur kostenlos für diejenigen, die rechtzeitig im Trikot erscheinen. Im Flensborg-Hus, dem Zentrum der dänischen Minderheit, ist das gemeinsame Fußballgucken Teil des Rahmenprogramms der Europeada. Das ist eine zweite EM, die der nationalen Minderheiten, die jetzt im gesamten Grenzland startet, mit den ersten Spielen am Sonntag in Flensburg, Schleswig-Tönning und Bredstedt. Und natürlich laufen die Großbildfernseher auch in etlichen Kneipen, Bars und Sportlerheimen.
Es hat den Anschein, dass die Delegierten der AfD keine besonders gern gesehenen Gäste in Essen sind. In der Stadt hat heute der Bundesparteitag der in Teilen rechtsextremen Partei begonnen, unter massiven Protesten. Am Nachmittag demonstrierten Zehntausende gegen die AfD, nicht weit entfernt vom Tagungsort. Schon am Morgen gab es Blockaden, um die Anreise von Delegierten zu verhindern, und dabei kam es dann auch zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei. Begleitet von den großen Demonstrationen draußen hat sich die Partei bei ihrem Treffen drinnen in der Essener Grugerhalle geschlossen gezeigt. Die Parteichefs Chrupalla und Weidel wurden mit jeweils mehr als 80% Zustimmung in ihren Ämtern bestätigt. Vor der Sendung habe ich mit Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping gesprochen. Sie beobachtet den Bundesparteitag der AfD vor Ort in Essen. Und als erstes habe ich gefragt, es hat ja im Vorfeld ordentlich rumort in der Partei. Zum Beispiel gab es einen Antrag, in dem sich die Parteimitglieder dafür aussprechen, nur noch einen Vorsitzenden zu wählen und dafür den Posten eines Generalsekretärs zu schaffen. Und es hieß dann aus Parteikreisen, dass es dann auf Alice Weidel als alleinige Vorsitzende hinauslaufen würde. Ist vor diesem Hintergrund das starke Ergebnis, insbesondere von Tino Chrupalla, eine Überraschung?
Ja, das kann man wohl sagen. Und diese Überraschung hat man auch im Gesicht von Alice Weidel später gesehen. Also Tino Chrupalla hat 30% mehr bekommen als bei der letzten Wahl vor 2 Jahren. Damals hatte er knapp 53%, jetzt 83. Das war für ihn ein exzellentes Ergebnis. Und für Alice Weidel, die hat sich zwar auch verbessert, aber nicht so deutlich wie ihr Co-Sprecher Tino Chrupalla. Und das hat jetzt so im Machtverhältnis zwischen den beiden Co-Sprechern der AfD einiges verändert. Und wenn man Alice Weidel nach der Wahl hier auf dem Parteitagsboden so sehen konnte, wie sie von einem Interview zum nächsten ging, sie sah nicht so besonders glücklich aus.
Das Spitzenpersonal der AfD ist ja durchaus mal für krawallige Aussagen bekannt. War das in Essen heute wieder so oder gibt man sich jetzt betont seriös? Man strebt ja auch Regierungsverantwortung jetzt an.
Ja, man versucht schon, sich seriöser zu geben. Also Tino Chrupalla hat gesagt, wir werden in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg, wo ja im September gewählt wird, da werden wir die Regierung stellen und im Osten soll die Sonne der Regierungsverantwortung aufgehen. Das ist jetzt so ein bisschen die Sprache. Man will sich vorbereiten auf die 3 Landtagswahlen. Man will auch ein Zeichen der Einigkeit senden. Und so kann man übrigens auch die beiden durchaus guten Ergebnisse von Weidel und Chrupalla deuten. Die AfD will möglichst nach dem Ärger rund um die Europawahl geeint und harmonisch in diese Landtagswahlen gehen, weil sie mit diesen 3 Wahlgängen große Hoffnungen verbinden. Sie wollen dort die stärkste Kraft bleiben. Das waren sie jetzt auch bei der Europawahl und möglichst irgendwie es verhindern, dass ohne die AfD in diesen 3 Bundesländern eine Regierung gebildet werden kann.
Was für wichtige Beschlüsse stehen denn jetzt eigentlich noch an diesem Wochenende?
Ja, morgen geht es dann um diesen Antrag, wo es darum geht, ob man möglicherweise einen Generalsekretär installiert in der Partei und dann eben auf einen der beiden Sprecher an der Spitze der Partei verzichtet. Das wird mutmaßlich morgen dann der Fall sein, weil wir gerade noch die ganzen Vorstandswahlen machen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob sich dann bei der Frage vielleicht doch nochmal Unmut äußert an der Performance der beiden Parteivorsitzenden. Aber das Signal, das heute ausgehen sollte, das war, die Partei steht zusammen, wir gehen geschlossen in die Landtagswahl im September.
Es gibt ja massive Proteste gegen diesen AfD-Parteitag in Essen. Wie liefen die ab und wer hat bei der Kundgebung, bei der zentralen Kundgebung am Nachmittag in der Nähe des AfD-Versammlungsortes gesprochen?
Also schon heute Morgen war es ziemlich schwierig, hier auf das Gelände der Grugerhalle zu kommen. Wir sind extra früher losmarschiert. Es gab Sitzblockaden. Es gab auch durchaus aggressive Demonstranten, die versucht haben, Delegierten davon abzuhalten, auf das Messegelände zu kommen, wo der Parteitag stattfindet. Es gab da auch Handgreiflichkeiten. Es gab nicht schöne Szenen, aber es gab auch sehr viel friedlichen Protest, sehr bunten Protest, den man hier in Essen sehen konnte. Auch sehr bunte Kostüme von Menschen, die eben ihren Widerstand äußern wollten, dass dieser Parteitag hier mitten im Herzen von Essen stattfindet. Und die Stadt hatte ja auch versucht, diesen Parteitag hier in der Grugerhalle zu verhindern, aber vor Gericht damit gescheitert ist.
Informationen und Einschätzungen waren das von Dagmar Pepping zum AfD-Bundesparteitag in Essen. Und damit von einem Bundesthema hinauf in den hohen Norden. Die Sonne hat geschienen, der Wind stand gut. Das waren beste Voraussetzungen für die Windjammerparade auf der Kieler Woche, einem der größten Sommerfeste Nordeuropas. Rund 150.000 Menschen haben das Spektakel mit den Traditionssegelschiffen am Mittag verfolgt. Und Tobias Gellert war dabei.
Kiels Hafenkapitän Schmidt gab um Punkt 11 Uhr das Startsignal für die Parade, angeführt von der Gorch Fock, dem Segelschulschiff der deutschen Marine. Die Route auf der Kieler Förde von der Innenstadt in Richtung offene Ostsee. Die anderen Paradegruppen wurden unter anderem von der Alexander von Humboldt II aus Bremerhaven, der Roald Amundsen aus Eckernförde und der Kieler Thor Heyerdahl angeführt. Alles wunderschöne Segelschiffe. Die Menschen rund um die Kieler Förde und auf den Begleitbooten auf dem Wasser begeistert.
Ich bin das erste Mal dabei und es ist halt ein bisschen eng hier, ne? Aber sehr schön anzusehen und irgendwann muss man es mal gemacht haben.
Das ist fantastisch. Ein Traum aus frühester Kindheit wird wahr. Ich bin ja aus Bayern. Das ist halt ein langer Weg hier hoch. Es braucht ein bisschen.
Für mich sind das die ganzen Boote, die alle aus Kiel oder woanders kommen. Also aus dem ganzen Norden, aus ganz Schleswig-Holstein und so.
Kiels Oberbürgermeister Kämpfer lobte Organisation und Ablauf der Windjammerparade, war heute selbst auch mit an Bord, der Gorch Fock.
Die Gorch Fock hat uns lange schmerzlich gefehlt. Jetzt darf ich zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder hier dabei sein. Das ist toll. Und ansonsten gibt es auch keine echte Routine. Die Kieler Woche ist ja ein Gesamtkunstwert und setzt uns natürlich auch immer ordentlich unter Stress. Aber der Samstag auf der Windjammerparade ist für mich der erste Moment, wo das Adrenalin so ein bisschen runtergeht und ich weiß, wir haben schon eine tolle Kieler Woche im Sack und viel kann jetzt nicht mehr schiefgehen.
Die Kieler Woche gilt als größtes Sommerfest Nordeuropas. Die 130. Auflage endet morgen Abend mit einem Feuerwerk über der Kieler Förde.
Und wir blicken ins Ausland. Bei der Präsidentschaftswahl in Iran hat der Kandidat des sogenannten Reformerlagers, Masoud Pezeshkian, in der ersten Runde gewonnen. Am kommenden Freitag geht es für ihn in die Stichwahl gegen den Erzkonservativen Said Jalili. Allerdings war die Wahlbeteiligung mit nur 40% sehr niedrig. Viele in Iran haben das Vertrauen in das autoritäre Regime verloren. Ist da der Sieg des gemäßigten Präsidentschaftsbewerbers ein kleines Zeichen für neue Hoffnung? Uwe Lüb berichtet aus Teheran über den Tag nach der ersten Wahlrunde.
Am Vormittag nach dem Wahltag gibt der Sprecher des Innenministeriums die vorläufigen Ergebnisse bekannt. Der als gemäßigt geltende Masoud Pezeshkian schafft es in die Stichwahl. Dazu beigetragen haben Wähler wie der 29-jährige Nasser aus Teheran. Bei den letzten drei Wahlen habe ich nicht gewählt, aber dieses Mal habe ich für Pezeshkian gestimmt, weil ich dachte, nicht wählen trägt nicht dazu bei, die Haltung des Regimes zu ändern. Also habe ich gewählt. Einige werden so gedacht haben, dennoch ist die Wahlbeteiligung ähnlich schwach wie bei der Parlamentswahl Anfang März, nämlich kaum über 40%. Bei der Wahl des gestorbenen Präsidenten Raisi vor drei Jahren lag sie immerhin noch bei fast 49%. Dieses Mal half es auch nicht, die Wahllokale spontan statt am frühen Abend erst um Mitternacht zu schließen. Obendrein liegt mit Pezeshkian nun auch noch ein gemäßigter Kandidat vorn. Sasan, 36, hat nicht gewählt, aber er freut sich über das Ergebnis. Mir scheint, es hat eine kollektive Weisheit entschieden, so sehe ich die Ergebnisse. Die geringste Wahlbeteiligung in unserer Geschichte und der Kandidat, der als regimekritisch gilt, hat die meisten Stimmen erhalten. Die Anzahl seiner Stimmen ist nicht wichtig, die Botschaft ist wichtiger. Pezeshkian als regimekritisch zu bezeichnen, geht sicher zu weit. Immerhin ist er zur Wahl zugelassen worden und und er hat seine Treue zum obersten Führer des Iran, Ali Khamenei, betont. Doch er hat auch Hoffnungen geweckt bei den Menschen, etwa auf einen weniger autoritär durchgreifenden Staat, auch und gerade bei der Kopftuchpflicht. Eine junge Frau zupft am Morgen nach der Wahl an ihrem Kopftuch und sagt: Ich erwarte, dass der neue Präsident positive Schritte für das Land unternimmt. Das heißt, er sollte ein Mensch sein und so handeln. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Ob Pezeshkian als Sieger der ersten Wahlrunde neuer Präsident des Landes wird, ist jedoch fraglich. Denn die Kandidaten aus dem erzkonservativen Lager, Ghalibaf und Jalili, haben sich gegenseitig Konkurrenz gemacht. Nun kommt es nächsten Freitag zu einer Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Pezeshkian und Jalili. Der Politikwissenschaftler Yasser Ershad Manesh hat im Wahlkampf für Jalili gearbeitet. Der werde im zweiten Durchgang gewinnen. Trotz seines Einflusses von Herrn Ghalibaf hat er es nicht in die zweite Runde geschafft. Seine Wähler werden nun sehr wahrscheinlich für Jalili stimmen und dann wird er der gewählte Präsident sein. Rein rechnerisch geht das auf. Allzu sicher kann er sich aber nicht sein, denn es ist nicht vorherzusagen, wie viele Nichtwähler nun womöglich an der Stichwahl teilnehmen und sich für Pezeshkian entscheiden. Für Hassan, Betreiber eines kleinen Lebensmittelladens, spielt jedoch nicht mal das eine Rolle. Er ist fertig mit dem Regime. 6 von 10 Wählerinnen und Wählern haben nicht gewählt, so wie er selbst. Das Regime habe keinen Rückhalt mehr. Überrascht bin ich nicht. Es hatte sich abgezeichnet, aber es zeigt, das System verfügt über keine Legitimation mehr und es hat keine Zukunft.
Sagt Lebensmittelhändler Hassan im Beitrag von Uwe Lüb über die Präsidentschaftswahl in Iran. Und das waren die Themen des Tages. NDR